der Podcast.
Folge 147, der Erdogan-Sinn geht weiter.
Ja, Tag. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nummer Dings 147 von Luke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute wieder an einem Mittwoch, weil gestern der neue, boah, war das langweilig, Bundestag sich konstituiert hat. Ich begrüße ähnlich begeistert in Berlin Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, also
es war das erste Mal, es war das allererste Mal, dass ich mir eine konstituierende Sitzung eines Bundestages angeguckt habe. Und es wird das letzte Mal gewesen sein. Weil, warum habe ich mir das angeguckt? Ich habe es in mehreren Podcast-Folgen vorher schon angedeutet. Mich hat die Rede von Gregor Gysi interessiert. Bevor ich dazu komme. Mein Gott, war das unspektakulär. Selbst die Skandale waren ja erwartbar. Es war ja unglaublich unspektakulär. Gott, war das unspektakulär. Da ist ja nichts passiert. Bei der Rede von Julia Klöckner bin ich eingeschlafen. Mein Gott, ich bin etwas krank. Entschuldigung, vielleicht liegt es auch daran.
Aber sie war besser als Gysi. Nein, also auch.
Das ist ja auch nicht schwer.
Ja, ich weiß nicht, was du erwartet hattest. Also das ist, also du warst
Gregor Gysi.
So befeuert.
Gregor Gysi. Ja, Gregor Gysi zählt mit Abstand, mit weitem Abstand zu den rhetorisch begabtesten und witzigsten deutschen Politikern, die wir haben. Vielleicht nicht mit weitem Abstand, aber ich möchte an der Stelle, wo du hinterher, hast du auf tagesschau.de geguckt oder also im Ersten oder Phoenix oder wo hast du geguckt?
Beim Bundestag.de sogar.
Aber da war, das ist ja die ARD-Ausstrahlung trotzdem gewesen.
Nee. Die strahlen, das Bundestagsfernsehen strahlt ja alles aus, was die machen. Und die haben.
Also du hast diese Zwischenkommentare nicht gesehen.
Nee.
Ich habe ja auf ARD.de geguckt, also in der Mediathek, weil ich nebenbei noch Sachen gemacht habe. Und dann wurde Norbert Lammert gefragt. Also, Gysi hat sich an seiner Rede sogar noch bei Lammert bedankt, entschuldigt, sonst irgendwas da so. Und Lammerts Kommentar war wirklich. Also das war jetzt nicht die beste Rede, die Gysi jemals gehalten hat. Und der Mann hat recht. Gregor Gysi hat diese, also erstmal habe ich den noch nie so nervös, fahrig und der hat sich ja dauernd versprochen. Und dann hat der einfach eine parteipolitische Rede gehalten, wo ich so gedacht habe, Alter, nee, du bist der verschissene Alterspräsident des Bundestages. Er war ja an manchen Stellen auch verbindend, wo ich so dachte, okay. Aber er hat im Prinzip eine parteipolitische Rede gehalten. Ich verfolge ja Gysi sehr viel. Diese ganzen Positionen, die er da dargelegt hat, zum Beispiel das belgische System, wo nach Renten und Sozialleistungen automatisch an die Lohnentwicklung angekoppelt werden oder an den Inflationsausgleich oder so. Das ist ja langweilig, das ist keine parteipolitische Rede. Hinterher ist mir dann klar geworden, er hatte wirklich mal keine Redezeitbegrenzung und wollte nochmal alle seine Ideen unterbringen. Aber ich fand die Rede rhetorisch enttäuschend. Ich fand sie nicht besonders staatsmännisch und für einen Alterspräsidenten wie Gregor Gysi, wenn jetzt Gauland, also ich glaube, Gauland hätte eine bessere Rede gehalten, meine Meinung.
Naja, der hätte halt eine rückwärtsgewandte und schlecht gelaunte, das hat man ja auch immer wieder gesehen, also Alterspräsidenten ist, das ist irgendwie so, man trauert ein bisschen, also große Empfehlung, guckt mal bitte beim Bundestag im Archiv nach, entweder in Plenarprotokollen oder auch, die haben viele auch inzwischen in der Mediathek bzw. Audiothek die ersten paar Jahrzehnte, wo dann wirklich gestandene Persönlichkeiten wie Paul Löbe, der frühere Reichstagspräsident, der hat den ersten Bundestag eröffnet, dann Marie Elisabeth Lüders, auch also beide aus Berlin und die so eine, naja, eben 80-jährige gestandene FDPlerin, nach der ja auch ein Haus des Bundestages benannt ist, das sind schon, das ist einfach nicht zu vergleichen mit Gysi oder auch mit dem, Heinz Riesenhuber oder Otto Schily, das ist alles, das war alles, also ich meine, Wolfgang Schäuble ist schon was anderes, der hat ja vor 4 Jahren doch eine ziemlich gute Rede gehalten. Die Frage ist,
da muss ja auch nicht viel gemacht werden.
Die Frage ist, was soll man machen und was soll man eher nicht machen? Das ist eigentlich, da könnte man jetzt mal also regeln. Wir machen jetzt einen Podcast, sogar einen Tipp-Podcast für den nächsten Alterspräsidenten. Ratschläge für einen schlechten.
Ja. Wer wird das sein? Weiß man das schon?
Sebastian.
Naja, nee, man kann ja so. Man kann
hat
ja
das
so ein
wird wieder Gysi sein, wenn er wieder antritt. Also es ist ja
also
so.
Wenn er wieder antritt, wird
es
Gysi, ja.
Es gibt und immer. Es sei denn, jemand holt nochmal, was weiß ich, Norbert Lammer zurück. Also man muss ja die meisten Jahre auf dem Buckel haben. Es geht auch mit Unterbrechung. Aber in der Regel ist es ja derjenige, der, wenn es im Normalfall ist, es einer, der quasi im aktuellen Bundestag schon drin sitzt und da schon der Dienstälteste ist. Wenn er rausgeht,
naja, du kannst
dann
aber,
ist es, da sind es die aus der CDU, gibt es drei, die ihm gleichermaßen auf den Fersen sind.
Zum Beispiel?
Thomas Rache, Michael Meister und Norbert Röttgen, das sind die drei. Und dann der nach Lebensalter Älteste wäre Rache und je nachdem. Also das weiß man dann beim, wenn die relativ sichere Listen bzw. Wahlkreise kriegen, dann...
Ja, aber man kann ja jetzt schon relativ, also es ist also nicht, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es nochmal Gysi wird.
Weil er ja schon jetzt vehement abgestritten hat, dass er nächstes Mal kandidiert, was bedeuten wird, dass er es tut.
Röttgen ist auch nicht ganz unwahrscheinlich. So. Und also ich glaube auch von Röttgen ist eine bessere Rede zu erwarten.
Ja, wie gesagt, also was soll man, worauf sollte man
also
verzichten?
Punkt 1. Man sollte auf explizite Parteipolitik verzichten. Natürlich kann keiner aus seiner Haut, das gebe ich zu. Aber was Gysi gemacht hat, war das Wahlprogramm der Linken nochmal darzulegen. Das fand ich extrem. Du hast das vor, weiß ich nicht, vor 20 Folgen oder so, als diese ersten großen Demos nach Potsdam waren, nach dieser Konferenz in Potsdam. Und da hast du dich beschwert, war ja diese große Demo parteiübergreifend gegen Rechte und hat sich irgendein Grüner hingestellt und hat... Ich weiß nicht, ob es um Klimaschutz ging oder um irgendwas anderes. Und hat da nochmal, anstatt sozusagen, wenn du eine Partei übergreifend, und er wollte ja alle Fraktionen letztendlich ansprechen. Dieser eine Typ aus Wittenberg hat ja auch demonstrativ ein Buch mit, das fand ich alles übertrieben. Ich fand auch die Rede von
ja,
von
Thorsten. Sag's nochmal, also Sepp Müller ist auch ein schöner Name.
Genau.
Ist kein Bayer. Aber
genau,
das
kommt
ist
aus Wittenberg.
Aber das ist derjenige, der mit einem Bayern zusammen ist. Also das ging ja durch die Presse, dass er quasi mit einem CSU-Fraktionskollegen zusammen ist. Und,
genau.
Aber der ist sozusagen jetzt, der hat ein Buch gelesen, sagen wir mal, also ich lese nicht
er
so.
Er hat es öffentlichkeitswirksam in die Kamera gehalten.
In die Kamera gehalten so. Und es gab, bei Phoenix habe ich da nochmal nachgeschaut, es gab diese Szene, wie er das hochhält und dann guckt er auf irgendeinem Bildschirm, war er vielleicht auch selber abgebildet und guckte so nach oben und also prüfte, ob er selber, also so bisschen peinlich und das war
also
ein Buch, mit das man dann hinterher googeln konnte, was das für eins ist, weil man ja natürlich nicht sofort, nicht so ausdrücklich sofort lesen kann, was das ist. Also das ist ein Buch über SED-Täter.
Genau. Also pass auf, jetzt mal bei Gysi mal außen vor. Also ich fand die Rede relativ okay, muss ich ganz wirklich sagen. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Gauland hätte die Rede halten können, theoretisch, fand ich schon okay. Aber ich habe von Gysi einfach mehr erwartet, sagen wir mal so. Aber du merkst eben auch, er wird nicht jünger. So, das merkst du einfach. Und ich habe von ihm einfach wesentlich mehr erwartet. Und wer hat das? Lammert gesagt? Ja, Lammert hat es gesagt. Diese Rede war ein Plädoyer für Zeitbegrenzung im Deutschen Bundestag. So, das war sie definitiv. Ja, weil er hatte alle Zeit der Welt. Und das, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn
ja.
Du zum Beispiel, ich gelte im Unternehmen als Logistik-Pussy. Das ist mein offizieller Spitzname. Ich dafür zuständig bin, dass die Regale eingeräumt, dass das Auto beladen wird und so. Weil ich versuche, so effektiv wie möglich, sobald ich Platz habe, gerate ich durcheinander. Ich bin aber dann am besten, wenn ich keinen Platz habe. Weil dann kann ich gut sortieren, ja. Gut stapeln, dann gucke ich, wo passt was hin. Sobald ich Platz habe, wusch.
Und es war tatsächlich, muss man sagen, und das hätte ich nicht gedacht, es muss man sagen, die längste Rede eines Alterspräsidenten aller Zeiten und zwar mit Abstand. Fast doppelt so lang wie die von Willy Brandt 1990, die davor Rekord war. Also man kann es nicht genau in Minuten messen, aber in Seitenzahlen im Protokoll kann man es messen. Und dann? Das ist schon absurd. Also dass er doppelt so lang spricht wie alle anderen.
Ja, und dann muss ich natürlich dazu sagen, fand ich eins nicht schön. Also dieser Thorsten Frey hat ja auch gesagt, erstmal diese ganze Debatte fand ich verlogen. Also die AfD hat ja den Antrag gestellt, dass man wieder zurückgeht zu dem an Jahren ältesten Mitglied. Da kann man ja von halten, was man will. Eins macht Sinn, dass also wir wissen halt, dass sie es wegen der AfD geändert haben. Und dann kann man bitte schön auch dazu stehen.
Na, umgekehrt wissen wir auch, dass die AfD regelmäßig Mumien aufstellt. Also die letzten drei Bundestage hätten ja durch AfDler eröffnet werden können. Das war zunächst Wilhelm von Gottberg, wie aus einem Comic, aus einem Adelscomic oder so.
Genau.
Oder aus Verbotene Liebe, so könnte man da heißen.
Nein, das könnte Lustiges Taschenbuch sein.
Und Gott, es spielt ja immer da keine Rolle. Und dann zweimal Gauland, also das machen die mit Absicht. Insofern machen die ja auch Sachen mit Absicht. Und in überdurchschnittlich vielen Bundesländern ist einer von der AfD oder vom BSW der Älteste.
Genau. So. Und was sollte diese Debatte? Also ich finde das sowieso Scheindebatten, weil jeder weiß ja, was gesagt wird. Und sie sagen es nur noch mal, um ihre Anhänger zu beeilen. Ich habe es nicht verstanden. Und dann ging es mir aber auch auf den Sack, dass die anderen so, also der Thorsten Frey hat dann zum Beispiel gesagt, ja, er ist dafür und so aus, weil man muss die Würde des am längsten und dann aber trotzdem nochmal Gysi persönlich anzugehen. Zwar so hintenrum.
Als Präsident hätte man das Recht, den zu rügen. Hat er nicht gemacht. Also der Präsident darf nicht in seiner Entscheidungsfindung auch nicht kritisiert werden oder auch nicht angezweifelt werden. Also da könnte man...
So, und dann auch das mit dem Buch und so. Und ich finde einfach in Zeiten, wo die AfD im Bundestag sitzt, wo das BSW auch im Bundestag saß und allein bei der letzten Sitzung diese komischen Plakate da hochgehalten hat und so. Also wo wirklich, wirklich kontroverse Figuren im Bundestag sitzen, sich über jemanden wie Gysi aufzuregen, finde ich schon...
Ja, also das ist schon
kleinkariert.
Einfach dieses SED-Buch zu lesen und drei Meter neben ihm sitzen, also er könnte auch ein Buch über den Holocaust lesen, soll es ja in großer Zahl auch geben. Ja?
Habe ich noch nichts von gehört, aber okay.
Ja, also im Grunde, also diese Reaktion auf ihn ist auch kleinkariert, aber tatsächlich diese Rede, muss man sagen, warum? Ja, der hat doch Übung im Reden, aber im freien Reden allerdings. Nicht dann, wenn er was aufgeschrieben hat. Anscheinend, das hab ich so jetzt mitgekriegt, dass
Ja, genau. Also ich fand es nicht schön. Ich fand es einfach nicht schön. Ich hatte das Gefühl, er hat sie vorher nicht gelesen.
Naja, und dann hat er ja auch noch die 5 Umsatzsteuersätze von Weihnachtsbäumen genannt. Da weiß ich auch nicht, ob das so korrekt ist. Bräuchte man mal einen Faktencheck. Also,
nein, das stimmt schon, weil das bringt er öfter. Dieses Beispiel bringt er öfter.
Das heißt ja nicht, dass es stimmt.
Also, nein, das wird schon stimmen.
Nein, aber also was er meint, es gibt natürlich die 2 offiziellen Mehrwertsteuersätze und bei Landwirten gibt es so eine Art Mischsteuersatz, wenn man also sagt, die verkaufen das und das vornehmlich das und das und dann wird man vereinfachend vor allem bei der Umsatzsteuer quasi Rückerstattung. Also bei der Voranmeldung wird man dann ein bisschen auf vereinfachte Steuersätze zurückgreifen. Das ist ja eigentlich auch eine sinnvolle Sache, weil das geschätzt ist und dadurch sehr nah an dem Durchschnitt sowieso ist. Und witzig ist natürlich, dass er sagt, Umsatzsteuer von 0% gibt es, wenn man den Baum im Wald selber schlägt.
Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist, also ich gucke
jetzt... Das ist halt so ein Versatzstück, das ist sein Programm letztlich, ja?
Genau, das ist aus seinem Comedy-Programm, genau. Und ist wie es ist und es ist alles okay, es ist relativ unspektakulär alles gewesen. Julia Klöckner hat ja ziemlich viel Stimmen dann über den Durst gekriegt, was ich krass fand. Nö, eigentlich normal auch, ne? Die wird von den Grünen ein paar Stimmen gekriegt haben, vermutlich.
Ja, also dadurch, dass die AfD so stark ist, kann man gar nicht so weit über die, also bis zu 80% hätte sie ja auf keinen Fall kriegen können. Allerdings tatsächlich ist es in den letzten, also zuletzt 2002 bei Thierse vorgekommen, dass jemand schlechter war als 60%. Sie hatte ja 60,6% und das ist wirklich für Präsidenten nicht besonders gut.
Ah, okay.
Aber so sind die Zeiten eben, ja.
So, und dann kommt noch dazu, das mit dem Vizepräsidenten ist natürlich auch ein Unding, ja. Also ich finde es halt irgendwie komisch, dass die AfD keinen Vizepräsidenten gegeben haben. Also das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Also
Meinst du das jetzt?
Da war ich auch wirklich überrascht.
Genau.
Ja, da also, hätte ich jetzt...
Wie ich schon sagte, die einzige Chance, einen Vizepräsidenten tatsächlich durchzukriegen, ist in der konstituierenden Sitzung, weil da viele da, die allermeisten da sind, wobei die Schwänzquote man merkt ja immer die Schwänzquote am Übergang von Präsidentinnenwahl zu Vizepräsidentinnenwahl, weil in ihrem Wahlgang waren 8 abwesend. In der ersten Wahl und dann später am Tag waren dann 17 schon abwesend. Ich frage, ist deren S-Bahn früher gefahren oder warum konnten die jetzt nicht mehr da sein?
Nein, die haben im Prinzip schon ihre Ausschussarbeit vorbereitet, vermutlich. Natürlich. Und ich glaube auch nicht, und ich stelle jetzt meine Vermutung auf, ich glaube nicht, dass es neue Abgeordnete waren. Wenn du neu bist, bleibst du sitzen.
Ja. Also das finde ich tatsächlich eine relativ hohe Quote dafür, dass man einfach seinen Arbeitsplatz antritt. Stell dir mal vor, du stellst jemanden ein und der kommt dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5% nicht. Ja.
Da tun mir ja auch so ein bisschen die Leid, die vorne, also wie gesagt, die CDU und die AfD haben ja, nee, die CDU hat sogar 5, glaube ich, vorne in der ersten Reihe sitzen, ne?
5.
Die AfD 4, die SPD 3 und alle anderen 2. Also ja. Alle anderen, die Grünen und die Linke halt 2.
Und die Linke hat nur einen.
Die Linke hat sogar nur einen, ja, genau. Wer saß da eigentlich?
Das ist immer verschieden. Also die müssen ja.
Nee, aber wer saß da bei der konstituierenden Sitzung?
Wahrscheinlich der Geschäftsführer, weil der ja diese ganzen Geschäftsordnungsdebatten dann immer auch. Es ist immer der Typ, der gleich ans Pult treten wird und dann rückt jemand nach, während der redet für eine Minute und so weiter. Das ist alles auch so ein Reise nach Jerusalem mäßig, damit die erste Reihe besetzt ist. Ja.
Bei der SPD saß ja zum Beispiel Olaf Scholz mit in der ersten Reihe, was ich irgendwie zynisch fand, aber gut.
Nicht, dass der am Ende auch noch sich zum Fraktionsvorsitzenden macht. Heißt ja Vorsitzender, also er ist ja vorne. Naja,
und ich überlege gerade, wenn Olaf Scholz gegen Lars Klingbeil antreten würde, also die haben ja da beide eigentlich nichts zu suchen, aber okay. Nein, die Frage ist, die können ja nicht gehen. Also die vorne sitzen, können ja nicht gehen, das geht ja nicht. Das wäre ja, also die können ja, glaube ich, nicht mal pinkeln gehen.
Natürlich, wie gesagt, dann rückt einer nach. Natürlich ist jetzt nicht so, also zum Beispiel Dobrindt wurde einmal beim zweiten AfD-Wahlgang bei der Verkündung des Ergebnisses, da war er noch da mit dem Phoenix-Reporter draußen und der Reporter sagte dann, wir müssen nach drin schalten und Dobrindt kriegte so eine versteinerte Miene, weil er dachte, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich nicht da bin in der ersten Reihe, aber da wird dann einer Platz genommen haben.
Naja, Moment, das ist jetzt aber auch eine Unterstellung. Damit unterstellst du ja, dass Dobrindts Hirn funktioniert und er hat ja mehrfach bewiesen, dass dem nicht so ist.
Genau, also da gibt es feste Spielregeln, dass man immer sagt, der damit, entweder Fraktionsvorsitzender oder halt jemand, der in dieser Debatte das Wort führt, der sitzt ganz vorne. Naja, also das dazu interessant ist übrigens, die Zahl, also wir haben ja jetzt eine Präsidentin, dann 4 Vizes und damit sind wir so, ist das Präsidium so schlank wie zuletzt eben in dieser durch die PDS verkürzten oder verschlankten Wahlperiode 2002 bis 2005.
Das liegt aber an diesem unglaublich kleinen Bundestag jetzt, ne?
Nee, das liegt an der Vereinbarung, dass man jeder Partei nur einen Stellvertreter gibt. Ich hatte ja gedacht, dass man sagt, ja, jede Partei, die mittelgroßen Fraktionen kriegen 2, und weil man ja wusste, die AfD kriegt davon keinen durch, dann hätte man der SPD noch einen zugeschanzt, aber da haben sie anscheinend schlecht verhandelt. Was noch nie da war, ist, dass alle Mitglieder des Präsidiums neu sind. Das gab es tatsächlich in 76 Jahren Bundestag noch nie. Es ist immer mindestens irgendein Vizepräsident wiedergewählt worden von der vorigen Wahlperiode. Also die sind jetzt alle neu.
Das heißt aber für mich ja auch, dass zum Beispiel Bärbel Baas wahrscheinlich dann doch für ein Ministeramt zur Verfügung steht.
Ja, das ist ja von Anfang an klar, nach dem Wahlabend schon klar gewesen. Sie wird das Amt nicht behalten. Sie hat sich dann auch nicht für den Posten der Vizepräsidentin irgendwie nominieren lassen. Ich glaube schon, dass da die Chance besteht für sie. Ja.
Na, und Aktion Silberlocke hat ja auch einen Erfolg, das darf man ja nicht vergessen, ne? Bodo Ramelow jetzt als Vizepräsident. Aber ich glaube, also
Na, der hatte ja nur 2 Stimmen mehr als nötig. Da war ich auch überrascht, dass doch eben der Sepp Müller wird ihn nicht gewählt haben.
Ja, gut.
Weil auch Ramelow als typischer
Täter, der war ja Täter, der war ja sowas von Täter zu DDR-Zeiten von Hannover aus, also das muss man ja sagen.
Von Karstadt in Hannover hat er an die Grenze geschossen, also das.
Aber wie du, das ist unglaublich, ja. Das ist wie, da muss ich mal wieder mein großes altes Vorbild Volker Pispers zitieren, als es in Hessen niederging mit Andrea Ypsilanti, wo die dann sagten, ja, diese SED-Nachfolgepartei, wo er sagte, ja, gerade in Hessen haben wir so viele SED-Nachfolger. Nazis haben wir da gar nicht, aber SED-Nachfolger in Hessen, da ist ja alles voll damit. So, damit ist eine der langweiligsten, also ich weiß nicht, ich fand es stinklangweilig.
Übrigens, darf ich dich mal auch eine kleine Quizfrage fragen? Es gab ja jetzt 21 Eröffnungsreden in der Bundestagsgeschichte und es gab einen einzigen Alterspräsidenten, der keine Eröffnungsrede gehalten hat, der also nur quasi eröffnet hat und gesagt hat, wir wählen jetzt gleich irgendjemanden und Tschüssikowski. Wer war das? Den kennst du.
Grenz mal ein. Also sprich, dass die Zeit.
1965.
Was, Adenauer?
Ja, genau. Der hat wahrscheinlich gesagt, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang gearbeitet und ab jetzt mache ich nichts mehr.
Und da war ja schon kein Bundeskanzler mehr, ne?
Ja. Der war ja witzigerweise, er war zweimal vorher, also nee, sogar dreimal vorher war er, also 1953, 57 und 61 war er der Älteste und hat dann jeweils verzichtet, weil er nämlich amtierender Kanzler war und dann durfte Frau Lüders bzw. Herr Pferdmenges, was auch ein schöner, das ist so sein Klüngelkumpel aus dem Rheinland gewesen.
Das klingt auch sehr rheinländisch,
ja, Herr Pferdmenges. Ja, da gibt es immer rheinischen Sauerbraten jeden Tag von seiner Frau gemacht.
Frage, war Schäuble der einzige Alterspräsident, der dann auch zu Bundestagspräsidenten gewählt wurde oder gab es das schon mal?
Das gab es sonst nie. Nee, die waren alle. Also, wie gesagt, Löbe war vorher Reichstagspräsident gewesen und alle anderen oft sehr prominent. Also Ludwig Erhard zum Beispiel war auch einer.
Ja, alles gut.
Willy Brandt, Herbert Wehner. Und interessant auch, man sagt ja jetzt, Gysi war jetzt der dritte quasi Alterspräsident von der Linkspartei bzw. PDS. Und es stimmt gar nicht. Er ist nämlich der erste. Warum?
Weil Stefan Heim war nicht Mitglied der PDS, als er damals, wann war das, 94, ne?
Ja, und Fred Gebhardt 4 Jahre später auch nicht. Das waren Parteilose, die jeweils auf den Heim sogar mit Direktmandat in Berlin und Gebhardt auf der hessischen Landesliste als Parteilose aufgestellt wurde. Die Linkspartei macht das ja öfter, andere Parteien machen das gar nicht. Und auch Ludwig Erhard, da ist umstritten, ob er jemals in seiner eigenen Partei war, obwohl er sogar zeitweise Vorsitzender war.
Genau, das haben wir, glaube ich, auch schon mal.
Also wir haben eine Menge parteilose Alterspräsidenten in der Reihe. Genau. Also es ist interessant, da nachzuschauen. Die kürzeste Rede hielt übrigens Otto Schily 2005 mit 7 Minuten. Also so geht's auch.
Naja, nee, eigentlich ja Konrad Adenauer.
Stimmt.
Ja. Aber gut, das zählt nicht. Nein, also das heißt, bei der letzten Eröffnung, da musste halt der Alterspräsident nicht aufstehen. Das ist ja auch schön. Also Gysi musste ja aufstehen. Ist dann, kennst du das, wenn man sich so verabschiedet und dann so komplett ignoriert wird? So, und dann steht man rum und geht irgendwann weg. So kam mir Gysi gestern vor. Die Klöckner wurde gewählt, ging nach oben, hat sich noch so Gysi und dann stand ja da so rum und ging einfach weg. So, ich hätte anstelle der Klöckner vielleicht noch irgendwas gesagt, wie nochmal vielen Dank an Herrn Gysi, an den Kollegen Gysi, man sagt ja immer der Kollege Gysi, an den Kollegen Gysi für die bisherige Führung der Sitzung und so weiter, bla 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 bla. Nee, der stand einfach so, ja, und jetzt? Na, geh mal, wa?
Ja, ich muss eh noch einen Podcast mit Gutti aufnehmen.
So, wisst gar nicht, läuft der noch?
Na klar, das sind ja die besten Freunde.
Ja, okay. Ich weiß aber nicht, ob der Podcast noch läuft.
Aber das finde ich immer das finde ich immer an der Politik auch irgendwie cool. Ich meine, ich halte von Gutenberg nach wie vor nichts und sicherlich ist der mit Distanz auch vielleicht selbstkritisch, aber der war halt so schmierig und so, naja, so ein Schnösel. Ich finde, das verzeiht auch jetzt nicht, dass er seit über 10 Jahren nicht mehr dabei ist und dass er vielleicht doch ein bisschen was dazugelernt hat, dass er nicht mehr so schmierig aussieht.
Das hat ja auch nichts zu heißen. Das hat ja auch nichts zu heißen. Wie lange war Friedrich Merz raus?
Naja.
Ja, also ganz vorsichtig.
Ja, genau, aber ich finde es trotzdem schön, dass man eben, dass es immer mal wieder so, also dass es trotz aller Duelle oder so auch gewisse Verbundenheit gibt, auch Humorverbundenheit. Es gab ja mal In den 70er Jahren gab es ja mal von der FDP einen Landwirtschaftsminister, der hieß Ertl. Und der hatte von der CSU einen landwirtschaftlichen Gegenspieler, der hieß Unertl.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, das war doch witzig. Und natürlich haben die beiden das jedes Mal dann auch, oder nicht jedes Mal, aber dann doch oft sehr oft thematisiert. Und eigentlich müsste jemand, der Ungisi heißt, jetzt im Plenum sitzen.
Naja, warum nicht? Gut, ich bin gespannt, wo das jetzt hinführt. Die Koalitionsverhandlungen werden ja noch eine Weile dauern. Da werden wir dann auch ganz exklusiv drüber berichten. Apropos exklusiv, wir sind ja heute einen Tag früher. Nächste Woche kommen wir einen Tag später. Weil wir jetzt zwei Wochen lang einen Tag früher gekommen sind, kommen wir nächste Woche einen Tag später. Das sage ich jetzt bloß gleich mal, weil ich nachher am Ende das wieder vergessen werde. Kommen wir jetzt mal zu den nicht ganz so interessanten Dingen. Also, Bundestag ist konstituiert. Die nächste Sitzung wird vermutlich die Sitzung werden, auf der der Bundeskanzler gewählt wird. Vermutlich.
Ja, also das ist noch unentschieden. Bei den letzten paar Wahlperioden gab es immer zwischendurch noch so eine Alibi-Bundestagssitzung, wo dann ein Hauptausschuss gewählt wurde, der dann aber wochenlang nichts zu sagen hatte, wo man dann sagt, also das soll auf kurzem Wege entschieden werden oder sozusagen Entscheidungen irgendwie, weil es die anderen Ausschüsse halt noch nicht gibt als Ersatz dafür. Das ist relativ unsinnig gewesen. Und
also die anderen Ausschüsse gibt es erst dann, wenn die Regierungsmitglieder
feststehen. Ja, weil das auch mit der Ministeriumsverteilung zu tun hat und weil es auch mit der, also wer quasi in der Regierung nichts wird, Minister oder Staatssekretär, der und trotzdem wichtig ist, der muss einen Ausschussvorsitz kriegen und so weiter. Man kann diese ganzen, also der Bundestag macht jetzt noch gar nichts. Der ist da und tut so. Aber das
heißt, der neu gewählte Bundestag macht weniger als der alte Bundestag. Also der alte Bundestag hat noch mehr Macht als der...
Ja, und ehrlich gesagt ist das auch eine interessante, also ich meine, in der Geschichte kommt es nicht allzu oft vor, dass jemand ein Wahlversprechen, beziehungsweise ist ja kein Versprechen, weil mit Merz ja das Gegenteil versprochen hat, aber sozusagen tätig wird und zwar wirksam tätig als Wahlgewinner, ohne gewählt worden zu sein. Ich meine, der einzige Fall, der mir bekannt ist, dass das so war, jetzt blättern wir wieder im Geschichtsbuch, war 2008 in Hessen, als Andrea Ypsilanti krampfhaft versucht hat, eine Linksregierung aufzubauen und schon mal in dieser Phase, da war Roland Koch noch Ministerpräsident, mit der linken Mehrheit die Studiengebühren abgeschafft hat. Das war bis dahin, das glaube ich, das einzige Mal, dass jemand agierte. Obwohl
er noch gar nicht gewählt war. Ja. Was aber demokratisch ja völlig in Ordnung ist, wenn du Mehrheiten hast.
Ja, aber das ist auch beeindruckend, also dass man da diese Verantwortung schon übernimmt, obwohl man, ja.
Das war aber schon mit dem neuen Parlament, ne? Also das war schon mit dem neu gewählten Landtag.
Ja, das ist richtig, das ist der Unterschied. Und damals gab es noch den kleinen Eklat, dass Roland Koch und seine Leute vor allem aus dem Wissenschaftsministerium dann die ins offene Messer laufen ließen, weil irgendein Formulierungsfehler war oder eine Unklarheit, eine Art Fehler halt in diesem Gesetzestext. Und das haben die geahnt und haben dann einen Tag später quasi veröffentlicht, oh, sorry, ihr habt großen Mist verabschiedet. Aber dann mussten sie es halt nochmal verabschieden. Also das war so so ein Arschmove war das, aber naja.
Wie ist das denn eigentlich ausgegangen? Ich überlege jetzt gerade 2008. Also es war so, die theoretisch hätten SPD, Grüne und Linkspartei die Mehrheit gehabt. Mhm. Das hat aber nicht geklappt. Und dann gab es eine große Koalition und Thorsten Schäfer-Gümbel wurde dann quasi Vizeminister.
Nein, auf gar keinen Fall. Die SPD hat bis letztes Jahr dort nicht regiert. Es gab eine Neuwahl, eine vorgezogene Neuwahl mit Schwarz-Gelb.
Okay. Ich wusste es nämlich nicht. Also ich weiß nur, dass die SPD in Hessen nicht regiert hat.
Ja.
Okay. Egal. So, gehen wir mal in die Türkei. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant, wobei für einen Satire-Podcast, wobei es ist satirisch. Also, der Bürgermeister von Istanbul, CHP-Mitglied, wissen wir ja alle, das sind jetzt auch nicht gerade die Bilderbuchdemokraten und die ursympathischsten Menschen, aber zumindest eine wachsende Konkurrenz tatsächlich für den Kollegen Recep Tayyip.
Naja, also es ist, was heißt sympathisch oder nicht, also die sind das, was man früher in den, was weiß ich, in den 70er Jahren oder so oder auch in den 90ern Staatspartei hätte nennen können. Also das ist die natürliche Partei, die fast immer alle Wahlen gewinnt und letztlich sozialdemokratisch ist, also auch Mitglied der sozialdemokratischen Parteienfamilie hauptsächlich säkular. Das ist ja der wichtigste Programmpunkt, der sich von der regierenden AKP unterscheidet, ja.
Genau, so. Und jetzt hat Recep Tayyip Erdogan hat seinen Amtsnachfolger einfach mal verhaften lassen.
Weil man darf ja nicht vergessen, auch der war mal Bürgermeister von Istanbul.
Und war selbst auch mal im Knast. Also bitte, in dem Fall möchte man, dass sich die Geschichte genauso wiederholt. Nämlich, dass genau, der Kollege rauskommt und selber Präsident wird.
Das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. So, jetzt gibt es Proteste in der Türkei. Das finde ich ganz spannend. Eins ist klar. Gehen wir mal kurz nach Amerika. Wenn die Republikaner nicht permanent die Wahlzuschnitte ändern würden, habe ich mal irgendwann gelesen vor 3 Jahren, also die Wahlzuschnitte von den Wahlkreisen, hätten die Republikaner theoretisch gar keine Chance mehr auf irgendein großes politisches Amt. Wobei ja Donald Trump jetzt auch den Popular Vote gewonnen hat, aber so wird argumentiert. Und so ähnlich wird ja in der Türkei und auch in Ungarn zum Beispiel argumentiert, dass eigentlich diese Machthaber, die da sind, sich nur noch mit Tricks an der Macht halten können. Zum Beispiel, indem man aussichtsreiche politische Gegner verhaftet. Eigentlich wäre die populäre Zeit von Erdogan vorbei, wird zumindest hier aus dem Westen, ja, in großen Anführungsstrichen gemutmaßt. Ich weiß nicht, was da wirklich dran ist. Und die Proteste laufen ja bis zum heutigen Tage, halten die ja tatsächlich auch noch an.
Ja, also das ist schon eine, also da werden ja alle Register gezogen. Der hat ja vor zig Jahren mal einen Universitätsabschluss gemacht und in der türkischen Verfassung steht tatsächlich drin, dass der Präsident einen Studienabschluss haben muss. Das ist, ich weiß nicht warum, was den Menschen dann besser macht. Wir alle kennen ja viele Leute, die zu Ende studiert haben und jetzt nicht unbedingt die sympathischsten sind.
Das heißt, wir beide werden schon mal komplett disqualifiziert, türkischer Präsident zu werden.
Uns muss man es nicht mal aberkennen und das hat man eben bei dem Imamoglu gemacht. Also ich weiß nicht, hat man da doch noch irgendeine Fußnote gefunden, hat sich Erdogan persönlich auf die Suche gemacht oder hat diesen Plagiatsjäger Weber aus Deutschland engagiert, der ja auch ein bisschen sich da, sagen wir mal, sympathisch ist, da auch nicht das Wort der Wahl. Also das ist natürlich Bullshit, weil Erdogan schon selber anscheinend dachte, Mensch, nur verurteilen, und dann hat man ja das passive Wahlrecht auch verloren, nur verurteilen reicht vielleicht nicht aus, weil das Gericht vielleicht ihn dann doch nicht verurteilt, weil er ist ja in erster Instanz bereits verurteilt worden und das ist nur noch nicht durch den Instanzenweg gegangen. Und jetzt muss man ihn noch verhaften und absetzen und so weiter, also das ist schon alles, armselig und hilflos letztlich. Und dass natürlich eine Großstadt anders ist als auf dem Land, kann man sowas machen. In so einer Kleinstadt, der hat ja, also absurderweise hat ja 2019 Imamoglu ganz knapp gewonnen mit 50, irgendwas. Und davon, wenn die Opposition mit 50, irgendwas gewinnt, dann kann man ja davon ausgehen, dass es stimmt. Wenn Erdogan mit 50, irgendwas gewinnt, dann wird er ja dieses 1% noch herbeigefälscht haben. Also das stimmte und er hat es aber annulliert natürlich. Und in der Wiederholung ein paar Wochen später waren es dann deutlich mehr. Also das ging nach hinten los und so eine säkulare Großstadt wie Istanbul, die lässt das nicht mit sich machen. Das ist ja 15 Millionen Einwohner. Wie will man die denn, also die Mehrheit davon sind ja ein paar Millionen, wie will man denen denn irgendwie einen Riegel vorschieben? Und die Knäste sind voll. Also alle 7-8 Millionen Leute kann man da nicht einsperren, die gegen einen sind.
Genau. Ja, aber es wird vermutlich jetzt an der Regierungsstruktur in der Türkei nicht allzu viel verändern. Vermutlich.
Ja, also bisher haben ja alle Maßnahmen von Erdogan geklappt und alles, wo man denkt, jetzt hat er sich übernommen. Selbst dieses große Erdbeben wenige Monate vor der Wahl 2023 hat ihm ja über nichts geschadet, weil er sagen konnte, also die Hilfen liefen ja auch skandalös langsam an und die waren alle obdachlos monatelang und trotzdem, ach, unser armer Präsident kann doch nichts dafür, haben sich dann viele gedacht. Also das ist skurril, wie man dann als Bürger, der ja so betroffen ist, negativ betroffen von dem, das ist ja wie bei Trump, also wenn man jetzt Regierungsbeamter ist und ihn gewählt hat und rausgeflogen ist, wird man vielleicht nicht sofort daraus den Schluss ziehen, war es vielleicht doch ein Fehler, sondern irgendwie, ich kann ja nicht falsch gelegen haben in meiner Entscheidung, der Einzelne ist dann auch, das ist so ein Mechanismus, dass man sich selber schützt, was ja natürlich Blödsinn ist, aber klar, es ist traurig, es ist abstoßend und das hat ja Frau Klöckner auch, im Gegensatz übrigens zu Gysi, der ja nur mit seinem Quatschprogramm mit den Weihnachtsbäumen beschäftigt war, hat sie auch gleich zu Beginn ihrer Rede gesagt, dass da die Demokratie gewinnt am Ende immer, so sinngemäß hat sie es gesagt. Und mit Bezug
auf die Frage ist nur, wann?
Mit Bezug auf die Türkei, hat es gesagt. Also das ist schon mal was, man muss immer schauen, was ist hier gerade los und nicht einfach Weihnachtsbäume da abspulen. Also ich meine, das war ja noch die am wenigsten schlechte Stelle, das mit den Weihnachtsbäumen. Wie gesagt, inhaltlich habe ich da meine Zweifel, ob das genauso stimmt, aber das ist wirklich... das ist ja ein bisschen absurd, die nächste Präsidentschaftswahl ist ja erst in 3 Jahren und jetzt haben sie ja den Imamoglu schon aufgestellt für in 3 Jahren, weil alle sagen, ja wahrscheinlich wird es früher als in 3 Jahren sein, aber ja, oder es geht ja darum, man hat ja nur 2 aufeinanderfolgende Amtszeiten eigentlich musste Erdogan ja seine Amtszeit von 2018 schon auf 0 setzen, weil die Verfassungsänderung 2017 quasi, das ist ja immer das Argument, ich als Präsident ändere jetzt die Verfassung und dann gilt sie ganz neu und dann sozusagen, dann kennt die Verfassung den, der jetzt im Amt ist, offiziell noch nicht und dann kommt er zum allerersten Mal direkt danach dran. Das sind so Tricks, die weltweit praktiziert werden, das ist Diktatorenschule, Klasse 1, erste Woche und da muss er halt wieder die Verfassung ändern und sagen so ab jetzt und dann darf er wieder 2 Amtszeit machen. Genau. Das ja ist ein Trauerspiel und man braucht ihn halt nach wie vor, der kann sich halt alles anstellen und trotzdem wird man ihn aus der NATO nie rausschmeißen und noch schlimmer, die EU-Beitrittsverhandlungen, die werden immer weitergehen. Also das ist eine Festanstellung für alle Beteiligten.
Ja, das auf jeden Fall und sie können ihn aus der NATO nicht rausschmeißen, weil sie ihn brauchen. Also sie brauchen ihn ja.
Ja.
Also die Frage ist jetzt natürlich, was ist? Hat die Türkei Atomwaffen? Nein, offiziell nicht. Nee.
Ich glaube auch inoffiziell nicht.
Gut. Wenn die jetzt wirklich durchdrehen in den Staaten, ich glaube, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber nehmen wir mal an, die NATO müsste jetzt ohne die Staaten klarkommen, wird die Türkei ja noch wichtiger.
Ja, die war schon immer wichtig und ist ja der Grund, warum man auch im Kalten Krieg auf Diktaturen wie Griechenland und Portugal gesetzt haben, also Griechenland vor allem, weil die natürlich da eine geografische Lage haben und auch so ein bisschen, dass die Türkei und Griechenland sich so in Schach halten gegenseitig, dass die NATO schon auch angewiesen ist auf dieses Land, weil wenn es auf der Gegenseite wäre, also wenn es jetzt auf der Seite des Islamischen Staats wäre, was es ja auch ist, dann wäre es für die NATO sehr schlimm.
Ja, aber wie gesagt, was nun mit der NATO wird, das wird man sehen. Wir müssen das sowieso jetzt so ein bisschen beobachten. Vielleicht ist die NATO ja wirklich bald obsolet. Vielleicht wird es ja die Vereinigten Streitkräfte von Europa bald irgendwann geben. Und der gute alte Henry Kissinger hat ja mal gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass Europa sich nicht einigt. Und genau das, für die Interessen der Staaten, brauchen wir immer irgendwie so ein gespaltenes Europa. Also das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, wenn Europa und Russland sich auf einmal zusammentun würden, weil dann wären die Staaten tot. Aber das wird ja vermutlich jetzt erstmal nicht passieren. Aber wenn Europa sich jetzt einigt, also du musst mal überlegen, also ich meine, Europa hat mehr Einwohner als Russland und Amerika zusammen oder ungefähr genauso viel, sagen wir mal grob. Also die Amerikaner haben wohl 300 irgendwas Millionen, die Russen haben 140 Millionen, wir haben ja 550 Millionen, glaube ich. Also wir wären zumindest einwohnerzahlenmäßig ein ebenbürtiger Gegner. Und der Chinese an sich, wenn der Chinese an sich sich entscheiden müsste, wen finde ich jetzt gut? Europa oder die Staaten und Russland? Dann würde ich mich anstelle des Chinesen immer für Europa entscheiden, weil da einfach mal die zahlungskräftigere Klientel sitzt.
Ach so, insgesamt, ja, aber so läuft es ja nicht. Also es geht ja schon immer darum, dass man als Schurkenstaat wie China, da hat man eh keine Moral, da wird man mit allen Geschäfte machen. Es ist ja auch so, die missbilligen ja durchaus diesen Angriffskrieg in der Ukraine, weil sie sehen, dass sich Russland langfristig damit schwächt oder die Autokratie oder das überhaupt andererseits
befürworten
sie es. Ja, das ist wie ein Experimentierfeld für Taiwan.
Genau, darum geht es ja letztendlich.
Und das ist denen vollkommen egal. Sie tun dann so, als wollten sie irgendwie vermitteln und es hat ja bisher auch nicht mal das hat funktioniert. Um China braucht man sich keine Sorgen machen, die werden immer ihren Absatzmarkt finden, notfalls Afrika. Da gehört ihnen ja schon
naja,
alles.
Naja, Moment, du darfst aber, Moment, vielleicht in 30 Jahren, aber im Moment ist die Kaufkraft von Europa,
ja.
Und zwar von der gesamten Europäischen Union, ich sag mal noch inklusive der Schweiz, da wird es ja noch geiler, ist in keinem anderen Land der Welt darzustellen.
Aber man sieht ja auch, wie schwierig es ist, allein gegenüber Russland, und da sind die Wirtschaftsbeziehungen erst schon noch lange nicht so stark, ein Embargo so durchzusetzen, dass erstmal alle Staaten sich dran halten, dass zweitens die Firmen sich dran halten und nicht durch Drittländer das da hinschummeln. Also das wird mit China noch schwieriger sein, weil die Verflechtung, also der Gewinn, der dann wegbricht, noch größer ist. Dann wird es immer irgendwelche Idioten geben, die sagen, wir müssen jetzt dringend ja unsere Sachen trotzdem noch in China verkaufen, auch wenn sie Taiwan ausgelöscht haben.
Es geht nicht darum, Moment. Es geht nicht darum, dass wir Sachen in China verkaufen, sondern dass die Chinesen Sachen bei uns verkaufen.
Ja, klar, die Handelsbilanz ist natürlich so rum, aber auch das, zum Beispiel die seltenen Erden oder irgendwelche Chipfabriken oder so, diese Abhängigkeit von denen, das hat man mit Russland in schlechter Erfahrung, und trotzdem gibt es Leute, die diesen selben Fehler wieder machen würden, sich von Autokratie abhängig machen bei kritischer Infrastruktur,
ja,
denen einen Teil des Hamburger Hafens zu verkaufen und so weiter. Wenn es nach Olaf Scholz ginge, wäre der ganze Hafen denen schon...
Genau. Ja. Aber das ist auch so schön einfach. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Du bist als Politiker ja nur auf Zeit gewählt, und was du halt bieten musst, sind kurzfristige Erfolge. Und Geschäfte mit Autokratien bieten immer kurzfristige Erfolge. Und das ist ja an sich, kann man das ja nicht mal irgendjemandem vorwerfen. Weil sobald du im Amt bist, bist du ja nicht mehr deiner Ideologie. Also apropos, ganz kurzer Abschweifer, bloß mal, das wollte ich vorhin noch sagen, Friedrich Merz hat es ja jetzt schon geschafft, der unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten zu sein, laut Umfrage, und er ist noch nicht mal gewählt. Das ist ein Rekord, das wollte ich bloß vorhin noch ganz kurz anbringen. Ich finde das nicht unwichtig. Um jetzt aber nochmal zu den ganzen Handelsbeziehungen zurückzukommen. Natürlich ist die Verflechtung da, und natürlich ist es einfacher, mit Autokratien zu verhandeln, aber ich glaube, dass der Chinese an sich, und ich glaube auch, dass, also Putin ist ja, wie soll man das sagen, verrückt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, dass der Chinese schon sehr genau guckt. Also andersrum gefragt, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass in absehbarer Zeit der Chinese Taiwan angreift?
So wie das in der Ukraine läuft, schon eher wahrscheinlich als nicht wahrscheinlich. Und dann wird es natürlich eine sich zuspitzende Krise geben. Die ganzen, sofern der CIA noch funktioniert, wird er ja das auch feststellen, dass da im Meer Schiffe zusammengezogen werden und so weiter. Oder er kriegt es nicht mit, wenn er jetzt weiter so kaputt gemacht wird. Aber das, also zumindest eine Truppenkonzentration wird es geben und so eine zuspitzende Krise, und dann ist eben die Frage, was schafft es der Westen, da wirkungsvoll zu drohen? Und wenn man jetzt sagt, natürlich, wenn ich jetzt nicht Chinese wäre, dann würde ich in Trumps Amtszeit das alles noch
vorbereiten. Auf jeden Fall.
Nicht hinterher, wo dann wieder jemand, das ist ja klar, oder es ist ja sehr, sehr wahrscheinlich aus heutiger Sicht, dass dann jemand anders wieder gewählt wird, weil er doch zu viel falsch macht.
Also ich halte es ja für relativ unwahrscheinlich, also ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass es dann wieder ein Demokrat wird. Wenn es ein Republikaner werden sollte, wüsste ich jetzt gerade nicht wer.
Ja.
Und es müsste ja jemand von Trumps Gnaden sein, auf jeden Fall. Also egal wer es wird jemand von Trumps Gnaden, das ist ja relativ wahrscheinlich. Es sei denn, er baut so viel Scheiße, dass sie mit dem tatsächlich mit dem Impeachment-Verfahren durchkommen. Aber es sieht ja im Moment tatsächlich so aus, dass die Midterms, dann können wir ja in 2 Jahren drüber reden, also anderthalb Jahren besser gesagt, dass die Midterms eben tatsächlich auch anti-Trump ausgehen werden.
Ja, aber es ist ja auch, also wenn man jetzt mal ein Gedankenspiel macht, also Amtsenthebung von den bestehenden Republikanern, die da im Parlament sitzen, die sind ja alle verstrahlt. Die sind ja bis auf ganz wenige Ausnahmen irgendwie, anscheinend Mitch McConnell hat ja gegen das letzte, ich glaube gegen Kennedy als Gesundheitsminister gestimmt oder so. Das ist ja, Mitch McConnell ist ja dieser Typ, der auch nicht mehr, wo sichtlich nicht mehr alles so perfekt funktioniert im Gehirn, aber nur der und sonst niemand. Und da kann alles passieren. Das sind Ja-Sager. Man merkt es, diese Kabinettssitzungen, wie die ablaufen. Wird dann einfach zugestimmt, dumm gelacht bei irgendwelchen Witzen von Trump oder Musk. Und die sind innerlich tot. Die haben überhaupt kein, also Gewissen hatten sie noch nie, aber die würden den nicht stoppen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel braucht man, um ein Impeachment anzustoßen? Man braucht ja die Mehrheit im Repräsentantenhaus. die wird man wahrscheinlich kriegen, weil im Moment sind sie ja so 3-4 Sitze hinterher. Da gibt es jetzt nächste Woche auch ein paar Nachwahlen und so. Und da wird man vielleicht sogar im Lauf der Wahlperiode die Mehrheit schon ändern können. Aber das im Senat muss man halt eine Zweidrittelmehrheit, also 67 Personen aufbieten. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und bei der nächsten Zwischenwahl, das habe ich mir auch mal rausgeschrieben, bei der nächsten Zwischenwahl braucht man also da 2026 ist ja die Senatswahl, da werden die Senatoren der Klasse 2 gewählt, also 33 Leute. Ist jetzt egal, aber da stehen halt, das ist gut für die Demokraten, da stehen mehr Republikaner zur Wahl als Demokraten. Bei der letzten Wahl war es ja umgekehrt, also 13 Demokraten, 20 Republikaner stehen zur Wahl. Wenn die jetzt alle, und da gibt es aber so Staaten, die noch nie anders regiert wurden, alle umfallen, dann wäre man ja bei... also von 47, die die Demokraten zurzeit haben, wäre man bei 67. Das heißt, man müsste alle zur Wahl stehenden Sitze gewinnen. Die eigenen und die fremden. Und dann hätte man eine knappe Zweidrittelmehrheit. Das ist, oder halt, welche müssen die Seiten ansonsten wechseln und zusagen, sie stimmen dafür. Dass,
Moment mal, also jetzt für den unwahrscheinlichen Fall, also nehmen wir mal an, dass selbst Texas, ich weiß nicht, ob Texas jetzt dabei ist, aber das wird ja mal so schön als Beispiel genommen, dass selbst Texas jetzt einen demokratischen Senator schickt. So unwahrscheinlich, also fast unmöglich, aber nehmen wir mal an.
Dann hätte man genau die Zweidrittelmehrheit und keine Stimme mehr.
Würden dann die Demokraten sofort sagen, zack, Impeachment-Verfahren?
Das würden sie bestimmt, weil dann käme ja sofort ein Anlass. Also dann ist wieder irgendein Chatverlauf, der oder ein
wahrscheinlich, wahrscheinlich würden sie sich dann treffen und sagen, was nehmen wir denn jetzt als Grund? Was haben wir denn?
Naja, man kann ja auch verschiedene Anklagepunkte gleichzeitig laufen lassen und alles machen. Und hat ja alles angesammelt. Also das ist kein Problem. Es gibt ja aber dann auch noch den Artikel 25 in der Verfassung, der ja die Amtsunfähigkeit des Präsidenten regelt. Da geht es eher um darum, wenn er mal am Herzen operiert wird, ist ja alles schon passiert, dass dann der Vizepräsident kurzzeitig übernimmt. Aber es gibt auch die Regelung, dass das Kabinett mit seiner Mehrheit inklusive des Vizepräsidenten ihn für amtsunfähig erklärt und dann ist ein kleiner Nachteil, dann ist aber der Vizepräsident Präsident, beziehungsweise so lang, bis der Supreme Court, bis der Senat irgendwie, der muss dann schon, also das ist nur eine vorläufige, eine Art Suspendierung und dann,
Frage,
trotzdem alles noch seinen Gang gehen, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass es so kommt und wenn, dann wird eben der Vize und man kann natürlich beim Impeachment, kann man sagen, wir impeachen zuerst den Vizepräsidenten und ein paar Stunden später den Präsidenten, damit der Vize nicht nachfolgen kann, weil der Nachfolger, der dann wäre, wäre ja der Vorsitzende des Repräsentantenhauses und der gehört ja in unserem Szenario dann zu den Demokraten. Also sozusagen der Platz 3 würde dann auf Platz 1 rutschen, wenn man natürlich die Reihenfolge sinnvoll wählt, erst den Vize zu impeachen. Und ich finde, da könnte man theoretisch auch ein paar Gründe finden.
Das weiß ich nicht, aber es klingt nicht unlogisch.
Ja.
Frage, es gibt kein vorstellbares Szenario, dass in Amerika Neuwahlen stattfinden, oder? Das geht in Amerika gar nicht, oder?
Nee, also es sei denn, man ändert die Verfassung und das ist ja ein sehr langwieriger Prozess, aber die aktuelle Verfassung sieht alle 4 Jahre diese Wahl vor.
Egal, was passiert.
Ja, egal, beim Weltuntergang auch. Das ist ein bisschen wie unser Podcast, jede Woche und da gibt es auch keine Diskussion.
So, apropos, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde, also fast.
Du, ich habe, apropos USA, du erinnerst dich, du hast mir letztes Mal Hausaufgaben gegeben, was ich schon ziemlich dreist finde.
Im Nachhinein. Als ob du dich wirklich drüber beschwerst.
Also es ging drum, wir hatten ja letzte Folge gesagt, das Grundgesetz hat jetzt Jubiläum, weil es sich ganz genau, oder sozusagen, weil die Schwelle zur Verdopplung des Textes von 1949 jetzt genommen wurde und jetzt sind es etwas über 100% zusätzlich. Also es ist doppelt so dick geworden und du hast mich dann nach der amerikanischen... Also
das ist ja so wie ich, ne?
Du bist im Grunde das Grundgesetz unseres Podcasts. Bei mir ist, ich bin auf gutem Weg, aber ich brauche noch ein paar Amendments, die ich mir dann zu Gemüte führen würde. Und jetzt hast du mich nach der amerikanischen Verfassung gefragt. Die ist ja kürzer und hat weniger Änderungen, nämlich 27. Das sind dann sogenannte Zusätze. Das heißt, vom Originaltext geht nichts weg und nichts dazu, aber es gibt Zusätze, die dann hinten dran geschrieben werden. Und jetzt ist die Frage, wie viel Prozent ist da der Aufwuchs? Und da habe ich mich tatsächlich geirrt, dass die Verfassung selber ist ja im Vergleich zu den Amendments noch länger. Also die ist unglaublich ausgefeilt und in dieser sehr komplizierten, das könnte von Olaf Scholz geschrieben worden sein, also in sehr komplizierten Sprache des 18. Jahrhunderts wird dann fürs Kleinste irgendeine Vorkehrung getroffen, wie die Senatoren in welche Klassen zu losen sind und so weiter. Das ist schon alles ein bisschen absurd. Und die haben, kommt darauf an, ob man jetzt die Überschriften und die Präambel und die es unterzeichnet haben, mitzählt oder nicht. Aber ungefähr 58%, wenn man jetzt den Gesamttext liest, sind dazugekommen.
Also haben wir noch ein bisschen vor uns.
Ja, also genau. Und die längste Verfassung der Welt übrigens, das darfst du jetzt wieder raten. Ich muss ja auch dir ein bisschen Arbeit machen.
Ich vermute, das ist eine Verfassung, die keinen Verfassungsrang hat. Also sprich, die eigentlich irrelevant ist.
Du meinst jetzt so die britische oder die israelische oder was, weil die aus ganz vielen Gesetzen besteht?
Nein, ich meine so eine Verfassung wie die chinesische zum
Beispiel. Ach so, genau.
Die ist ja völlig irrelevant.
Für jeden Bürger ein Wort.
Ja.
Nee, also so ist es nicht.
Es ist eine Verfassung, die wirklich auch de facto gültig ist.
Genau, aber du bist schon geografisch ziemlich nah dran.
Japan?
Nee, andere Richtung. Das größte Land der Welt.
Die russische.
Nein. Also das größte Bevölkerungsland der Welt.
Die indische.
Genau. Ah, ja. Die indische
hat, Richtung, das ist
hat 395 Artikel, also okay. Grundgesetz mal über zwei und über 100 Änderungen bis heute.
Ah, okay.
Und damit sind es auch fast 500 Artikel. Also die quasi, es endet mit 395 und dann ist aber A und so weiter. Das ist ja bei uns im Grundgesetz auch so. Und auch da ist aber da und die Wörterzahl im Englischen ist knapp 150.000. Es gab die jugoslawische Verfassung aus den 70er Jahren, hatte zwar weniger Artikel, aber mehr Wörter.
Aber das war
umgekehrt. Entschuldigung, weniger Wörter, aber mehr Artikel. Also die haben sich kürzer gefasst. Also das ist so ein kleines, aus dem kleinen Guinness-Buch nochmal.
So. Wobei ich ja aber auch dazu sage, also das wäre ja jetzt zum Beispiel so eine Verfassung, die überhaupt keine Wirkung hat. Die DDR hatte ja auch eine Verfassung, die völlig irrelevant war.
Ja, wenn du so willst. Ja, das ist ja eh so. Also wie gesagt, auch die türkische, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, eigentlich ist ja eine Verfassung da, um Menschen irgendein Leben in dem Staat zu garantieren, eine gewisse Sicherheit zu geben. Das Gegenteil ist der Fall bei solchen Staaten.
Genau.
So, lieber Sebastian, ich habe gesehen in den letzten Wochen, wir haben eine Hörermail bekommen und haben die irgendwie gar nicht erwähnt. Es tut mir auch sehr leid.
Echt?
Christian hat uns geschrieben zum Thema BSW. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die quasi die Realität verklagen wollten, weil ihr Wahlergebnis nicht so toll war.
Stimmt.
Und, Der Fabio De Masi vom BSW aus dem Europaparlament hatte sich zur Wahlmanipulation durch Verwechslungen geäußert. Und jetzt zitiere ich den Brief. Er sprach von einer ungünstigen Position auf dem Wahlzettel. Die Wahlpartei war unter dem Knick auf dem Wahlzettel positioniert, weshalb wohl ältere Menschen diese nicht so leicht finden konnten. Sebastian hatte schon von den vielen Stimmen für die Kleinstpartei Bündnis Deutschland berichtet. Auch bei uns im Wahlbezirk hat zum Beispiel BD, also Bündnis Deutschland, die ein oder andere Stimme gehabt. Ich fand den Wahlzettel ehrlich gesagt deutlich übersichtlicher als den Zettel bei der Europawahl im letzten Jahr.
Das stimmt.
Aber die Aussage von ihm kann man auch knicken und unter Bullshit abheften. Und er fragte dann noch was, das ist eine interessante Frage. Wisst ihr, wer die Reihenfolge der Parteien auf dem Wahlzettel bestimmt oder festlegt?
Also, es ist grundsätzlich so, bei Parteien, die im Bundestag sind, ist es nach dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl, darum stand die SPD auch überall auf Platz 1?
Nein, fast richtig, nach dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl auf Ebene des jeweiligen Bundeslandes. Das heißt, steht in Bremen immer auf Platz 1 und in Bayern nie.
Nie, genau. Okay, ja, also entsprechend der Landesliste, genau.
Ja.
So, und bei den neuen Parteien vermute ich nach Eingang. Also bei Parteien, die noch nicht im Bundestag waren oder die noch nie auf dem Wahlzettel standen.
Ja, das ist wieder ein Unterschied. Also tatsächlich so, es werden alle Parteien berücksichtigt, die beim letzten Mal dabei waren und die jetzt wieder antreten. Und zwar in der Reihenfolge, also von vielen Prozenten bis 0,0001%. Genau. Also die Reihenfolge ist ja schon ziemlich deutlich festzulegen. Und dann nach Alphabet. Also Bündnis.
Ach, nach Alphabet.
Ja, und das ist halt das Problem. Bündnis Deutschland gibt es ja auch erst seit wenigen Jahren. Und
also darum standen die beiden Bündnisse quasi.
Das ist
quasi
eben kein Zufall und dafür, das hätte man auch wissen können, beziehungsweise sich also, mal informieren können.
Also um das zu vermeiden,
können.
Müsste ich sozusagen Bündnis Arschloch gründen, dann würde ich auf jeden Fall bei allen Bündnissen oben stehen.
das und dann ist noch die Frage, wo ist der Knick, wobei das macht dann wirklich jeder Wahlkreis selber, weil die Wahlkreise genau. haben ja dann auch nochmal, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, die Landes, also, ja, verschieden, also es kann ja sein, im einen Wahlkreis, also die Landeslisten treten ja alle gleich an, manche in Bundesländern, zum Beispiel Schleswig-Holstein, tritt ja der SSW nach an, da hat man eine Partei mehr, vielleicht hat man eine andere Partei weniger. Aber in den Wahlkreisen können ja irgendwelche parteilosen Einzelbewerber kommen. Und je nachdem, wie viele das sind, so lang ist dann der Wahlzettel und so wird er auch gefaltet. Also das hat überhaupt keine Bedeutung, wenn jemand sagt, in meinem Wahlkreis war aber der Knick bei uns. Also das ist im anderen Wahlkreis, im Nachbarwahlkreis dann vielleicht nicht der Fall. Das ist also Blödsinn. Genau. Ist, wie der Christian schon geschrieben hat, unter Bullshit abzuheften. Aber genau. Das kennen wir ja nicht anders.
Apropos Bullshit, hast du noch was?
Ich habe noch was, nämlich Donald Trump hat jetzt das amerikanische Bildungsministerium aufgelöst und ich finde, also das ist die erste Maßnahme von ihm, die konsequent ist.
Ich wusste gar nicht, dass die Amis eins haben, aber okay.
Gut, ja dann lieber Sebastian.
Und damit wirst du dich wieder in der nächsten Folge beschweren, dass ich eine Pointe kaputt gemacht habe.
Mal sehen, weiß ich noch nicht.
Gut, also wir hören uns nächste Woche erst am Freitag, liebe Hörenden. Ich habe es mir doch gemerkt. Und bis dahin wünsche ich
Schreibt
dir eine...
Schreibt uns.
Genau, das wäre total lieb. Macht's wieder Christian. Wir vergessen es dann wieder vorzulesen an luke@hengstmanns oder hier unter die Folge luke.hengstmanns.de. Ansonsten, ja, wie gesagt, bis nächsten Freitag. Tschüss, Tillmann.
Tschüss, Sebastian.